Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitswelt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Welche Sorgen haben Führungskräfte beim Thema Unterweisung? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, um Unterweisung auch wirksamer zu gestalten, dass am Ende des Tages nicht nur abgesessen wird, sondern auch was mitgenommen wird? Darüber sprechen wir heute hier in dieser neuen Wandelwerker Podcast-Folge. Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerk Consulting GmbH aus Wuppertal. Zusammen mit unseren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir in Deutschland und darüber hinaus Konzerne und Mittelstand dabei, die Sicherheitskultur systematisch weiterzuentwickeln, um dadurch nachhaltig Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu senken. Und mit dabei ist heute wieder die Anna.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna Ganske, auch Geschäftsführerin hier im Unternehmen Wandelwerker. Und ich glaube, wie viele der Themen, die wir besprechen, ist auch die Unterweisung ein Thema, wo die Fachkräfte für Arbeitssicherheit viele Rückfragen zu bekommen und auch irgendwie gute Lösungen finden müssen, die die Führungskräfte darin unterstützt, eine rechtssichere und auch gute Unterweisung zu geben. Und dann gehen wir heute mal darauf ein, was ist auf der einen Seite rechtssicher und was bedeutet dann aber eben auch noch wirksam zu sein und eine wirksame Unterweisung zu geben.
Ja, ganz wichtiger Punkt, diese beiden Faktoren sich mal genauer anzuschauen. Wenn wir, also wir heißt unsere Sicherheitskulturberater, die quasi Strategieworkshops, Assessments durchführen in den Unternehmen, die sehen eigentlich in den meisten Fällen das gleiche Bild. Nicht immer, aber in den meisten Fällen sehen das gleiche Bild. Unterweisung läuft in den meisten Fällen zumindest in einem großen Rundumschlag ab. PowerPoint, Präsentation ohne Ende, also eine Folienschlacht kann man zwar schon nennen. Eher ein Monolog als ein Dialog, von Interaktion reden wir schon mal gar nicht in den meisten Fällen. So, und warum machen die das? Was ist deine Erkenntnis?
Ja, zum einen, weil sie es nicht besser wissen.
Ja.
Und dann kommt ein Punkt dazu, manchmal machen sie es nicht mal selber. Also warum machen sie das? Ganz oft, und da gibt es auch heute noch viele Unternehmen, auch aus dem Mittelstand. Ne? Wir sprechen hier nicht über kleine Unternehmen, sondern auch Mittelstandsunternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, wo es so ist, dass die allgemeine Erstunterweisung, also ich sag mal die Unterweisung, die man mindestens einmal im Jahr dann wiederholt, wo so die allgemeinen Themen drinstehen, wie Erste Hilfe, Flucht- und Rettungswege, also ihr kennt die Themen, ne? Diese Unterweisung durch beispielsweise die Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt wird. Und dann kommen alle zusammen, einmal zu Beginn des neuen Jahres, dann wird 8 Stunden lang einmal Brandschutz, Arbeitsschutz und so gemacht und dann ist man quasi sauber. Das heißt, warum machen die das? Oft machen die das nicht mal selber, sondern die Unternehmen und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und dann ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vermeintlich nicht zutreffend ist, und das ist die Effizienz. Also viele glauben, dass das ein guter, effizienter Weg ist, rechtssicher zu sein.
Ja, an die Frage, was ist rechtssicher oder rechtskonform vielmehr? Was wir mal sehen, ist ja, du hast 8 Stunden. Es gibt dort die 160 Folien quasi in einer Stunde durchballern. Die gibt es quasi auch.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Folien, die da ausgewählt sind, gar nicht mathematisch passen, das sehen wir ja auch. Also wir haben ja wirklich sehr oft, dass das schon fast so ein Paradox ist, dass ein Elektriker sich mit Schlosserthemen beschäftigen muss und sagt, das ist gar nicht mein Job. Oder
ich habe ein gutes Beispiel, Lockout, Tagout für alles, alle im Unternehmen, inklusive Verwaltung.
Ja.
Hat es auch schon gegeben.
Ja. Also der Mensch, der quasi nur am Bürotisch sitzt und seinen Fuß nahezu kaum in irgendwelchen Bereichen setzt, wo es relevant ist.
Der weiß nicht, was das ist. Der weiß überhaupt keine Vorstellung davon. Ja.
Und dann fragt man sich ja, warum machen das Führungskräfte, vielleicht bevor wir richtig tiefer einsteigen. Und ich glaube, und das ist auch das, was wir in den Trainings und in den Beratungsdienstleistungen immer wieder hören, ist, wir wollen im Zweifelsfall rechtskonform sein. Rechtssicher, rechtskonform sein. Und da machen die lieber quasi alles, als abgespeckter, ein bisschen weniger. Und die sagen auch ganz klar, also uns ist schon bewusst, dass das nicht so wirksam sein kann. Also das sagen die selbst oftmals auch schon. Und trotzdem machen wir es. Trotzdem machen die das und sagen, ich möchte am Ende des Tages, wenn was passiert, rechtskonform sein. Und dabei wissen wir ja eigentlich, dass es aus der Verhaltens- und Lernpsychologie, dass es gar nicht funktionieren kann. Also eine Druckbetankung, wissen wir ja, wenn wir nur PowerPoint haben und wir sehen und hören was, sind wir so ungefähr bei 45% Behaltenswahrscheinlichkeit über einen Zeitraum von einer Stunde, bis dann halt wieder die Hälfte vergessen ist und nach ungefähr 30 Tagen 75% weg sind. Und es gibt aber die Härtefälle, die lesen quasi die Betriebsanweisung vor, bleiben nur 20% für den Zeitraum hängen. So, oder es gibt aber auch die, und das ist auch eigentlich selten, die setzen quasi sowohl bei erster Unterweisung als auch bei wiederholender Unterweisung die Mitarbeiter in einen Raum und sagen, liest die Betriebsanweisung durch. Ja. Und bei 30% Statistik gesehen, also besser als nur zuzuhören, aber am Ende bleibt da auch nichts bei hängen, weil auch da ja nach einer Stunde die Hälfte vergessen ist.
Ich glaube auch, ein Faktor ist noch, warum Führungskräfte das heute so machen, die glauben schon auch, dass das quasi die Anforderung ist. Ja. Also, dass die Erwartungshaltung und die Anforderung auch von rechtlicher Seite ist. Ich muss denen jedes einzelne Thema im Rahmen einer PowerPoint-Folie vorgelesen haben oder gezeigt haben, um rechtlich auf der sauberen Seite zu sein. Und der einzige Grund, warum das so getan wird, ist am Ende des Tages die Angst dahinter, die wir irgendwie schüren. Und wo am Ende des Tages auch geglaubt wird, dass das genau der Weg ist, den der Arbeitsschutz und das Arbeitsschutzgesetz beziehungsweise auch alle Verordnungen darin beschreiben. Und das stimmt ja einfach nicht. Und da gibt es eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, also im Thema ja zu viel Bürokratie, was ja sehr oft im Raum steht. Und in vielen Fällen aus meiner Sicht, ich war letztens erst bei der BASI zu diesem Talk drüber. So, meine Meinung ist halt, es gibt zu viel Bürokratie im Arbeitsschutz. Man muss genau hingucken. Also viele Sachen sind absolut wichtig und auch richtig. So, aber solche Punkte, weil es halt an der Aufklärung mangelt, was muss Führungskraft wirklich machen? Und das gepaart mit typischen Aussagen, du bist mit einem Bein im Knast, fördert natürlich jetzt nicht gerade das Selbstbewusstsein, Dinge wegzulassen. Und deswegen macht es Sinn, dass wir heute mal reinschauen, was sagt eigentlich wirklich der Gesetzgeber? Und vielleicht können wir mal so kritisch drauf gucken, was könnte eigentlich besser machen? Oder was könnte Unternehmen besser machen? Ich denke, wenn wir mal zu den Grundlagen schauen, wo kommt es denn eigentlich her? Wir müssen ja uns mal diese Pyramide anschauen, diese Rechtspyramide. Und da sehen wir ja im Prinzip rechtlich verbindlich, ist ja im Prinzip Gesetze, Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel. Ja, wir haben die Vorschriften, wir haben die Verordnungen, um jetzt mal das Thema staatliche Seite und Versicherungsträger zu klären. Das sind ja die Regelwerke, die wirklich rechtlich verbindlich sind und die sind ja eigentlich sehr oberflächlich. Und alles darunter hatte eher so diesen empfehlenden Charakter, was konkretisiert. Aber ja, lass mal reingucken, ja, wo steht überhaupt geschrieben, dass Unterweisungen gemacht werden müssen.
Ja, selbstverständlich können wir das jetzt alles auswendig. Wir haben den exakten Gesetzestext natürlich nochmal herausgesucht für euch. So, Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz ist, Arbeitgeber müssen Beschäftigte ausreichend und angemessen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit unterweisen. Das ist der erste Punkt, der dort relativ, ich sag mal, klar und offen drinsteht. Und ausreichend und angemessen hat dann natürlich ganz, ganz viel mit auch der Art der Tätigkeit zu tun, mit der Gefährdungsbeurteilung, mit ganz, ganz vielen Elementen. Also da steht ausreichend und angemessen. Das schon mal mitnehmen. Und Unterweisung muss vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Veränderungen im Aufgabenbereich und nach Unfällen oder besonderen Ereignissen erfolgen. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen, es gibt bestimmte Anlässe, die immer gelten und dann gibt es einfach nochmal Anlässe, die besonders auftreten, ne, wo dann eben auch nochmal zusätzliche Unterweisungen gemacht werden müssen. So, wir haben das Arbeitsschutzgesetz, wir haben auch noch Verordnungen von Seiten der DGUV. Ne?
Ja, genau, Vorschrift 1, grundsätzliche Prävention, auch da steht es ja quasi drin, dass Unterweisungen zu den Gefährdungen am Arbeitsplatz durchgeführt müssen. Sie müssen einen Bezug dazu haben und sie müssen dokumentiert werden und mindestens einmal jährlich stattfinden. Hier der wichtige Punkt, wenn wir natürlich jetzt über Jugendliche sprechen, ist das natürlich halbjährlich und eben nicht nur einmal jährlich. Und es ergänzen sich natürlich sowas wie Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung etc. oder Arbeitsstättenverordnung. Da können besondere Themen zum Unterweisen dabei rauskommen. So, Fakt ist, dass wir jetzt mal sagen können, okay, im Gesetz steht drin ausreichend und angemessen. Und das wird hier quasi auf dieser Ebene der Gesetze, Verordnungen und Vorschriften jetzt nicht weiter konkretisiert, was ist eigentlich ausreichend und was ist eigentlich angemessen. Das Einzige, was wirklich festgelegt ist, ist schon, dass man schauen muss, die muss immer quasi Arbeitsplatz- oder tätigkeitsbezogen sein und sich auf typische Inhalte beziehen.
Ja, das bedeutet, wir wissen ja alle, eine Unterweisung ist, ich sag mal so ein bisschen die Ende der oder das Ende der Kette. Ne? Wir haben die Gefährdungsbeurteilung, wir haben die Macht der Arbeitgeber, daraus ergibt sich eine Betriebsanweisung, die die wesentlichen Gefährdungen und auch Schutzmaßnahmen zusammenfasst und daraus ergeben sich die Inhalte der Unterweisung. Das heißt, eine Unterweisung ohne Gefährdungsbeurteilung wird eigentlich schwierig, wenn man eben auch die Kette einmal durchgeht. So, und dann ergibt sich auch schon, was dort mit drinstehen muss. Natürlich müssen enthalten sein einmal die Gefährdungen, die es am Arbeitsplatz gibt. Das heißt, um welchen Arbeitsplatz geht es, welche Gefährdungen habe ich hier, welche Schutzmaßnahmen muss ich darauf ergreifen. Das heißt, gibt es technische Maßnahmen, über die ich einweisen muss. Ne? Nur weil ich eine technische Maßnahme heißt ja nicht, oder eine technische Maßnahme habe, heißt es ja nicht, dass das nicht Teil meiner Unterweisung ist, sondern ich muss natürlich genauso auch in der Unterweisung darüber sprechen, was diese Schutzmaßnahme macht und was ich beispielsweise auf keinen Fall mit einer Schutzmaßnahme machen kann. Erstmal ganz egal, welche Art der technischen Schutzmaßnahme das ist. Das Gleiche gilt natürlich insbesondere, je weiter wir in der Kette der Stopp-Maßnahmen-Hierarchie kommen, desto wichtiger wird natürlich die Unterweisung, weil je mehr wird es auch vom Verhalten der Mitarbeiter abhängig. Ne? Das Tragen von PSA ist deutlich verhaltensabhängiger als vielleicht das Funktionieren der technischen Schutzeinrichtung. Und aber auch diese Schutzmaßnahmen, das heißt komplett über die komplette Stopp-Maßnahmen-Pyramide, all diese verhaltensbezogenen und auch nicht verhaltensbezogenen Schutzmaßnahmen an diesem Arbeitsplatz gehören dann in die Arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung mit hinein.
Ja, das ist ja nicht nur das PSA tragen, am Ende ist es ja auch, sage ich mal, wenn wir ja irgendwelche Gefahrstoffe umfüllen oder ähnliches, auch die Absaugung, wenn die halt nicht fest dran ist und mal so einen Hebelarm, ne, so rüberschieben, dass auch die quasi der Arm quasi rübergezogen wird über den Behälter, dass hier auch an ist und genug offen ist, wenn das nicht immer so der Fall ist. Auch das sind ja Dinge, die man hier unterweist, weil es ja auch so ein Verhalten so ein bisschen dazugehört, dass es am Ende des Tages auch passiert. Ne? So, und das ist der erste spannende Punkt, zu sagen, okay, das muss in der Gefährdungsbeurteilung, hast du gerade gesagt, in der Gefährdungsbeurteilung enthalten sein. Und glaube ich, wenn man da schon mal als Führungskraft zum ersten Mal raufschaut, wird man feststellen, man kann sicherlich, also gerade wenn ich gewohnt bin, 160, 180, 200, was auch immer, Präsentationsfolien durchzuballern, wird man schon feststellen, dass ich hier reduzieren kann. Allein weil ich sehe, okay, ich habe ja eigentlich nur diese Risiken und entsprechend auch diese Schutzmaßnahmen. Von daher wird sich das schon auch da, glaube ich, mit dem ersten Blick, wenn du als Führungskraft bist und mal raufschaust, wird sie das schon reduzieren. Wenn ich in der Verwaltung bin, natürlich wahrscheinlich drastisch reduzieren. Wenn ich von 160 Folien komme, wird da nicht viel übrig bleiben. Ne?
Ja, dann braucht man kein Lockout.
Und wahrscheinlich komme ich auch drauf, dass zum Beispiel das Unterweisen eines Bürotackers nicht so zielführend ist. Oder das Risiko, glaube ich, wenn ab ist.
Da gibt es jetzt unterschiedliche Lager zu.
Ja. Ja, am Ende hatte ich, Peter Bandl hat es schon mal gesagt, wir haben es schon mal zitiert, der Arbeitsschutz neigt dazu, die Lebensrealität der Menschen zu verfehlen. Ich glaube, das ist halt ein Punkt, wenn ich zu viel mache, verliere ich die Menschen auf der Reise, in der Unterweisung, auf der Reise zum Thema Sicherheit. Wenn die Akzeptanz fehlt, haben wir halt ein großes Problem. Du hast schon mal gesagt, wann müssen wir unterweisen, von der Häufigkeit her, ne? Also vor Aufnahme an der Tätigkeit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird oftmals schon vergessen. Also gerade, wenn ich in Produktionsbereichen bin und man hat aufgrund von Auslastung oder auch Personalmangel, switcht man zwischen den Schichten. Mal bist du an der Anlage A, dann bist du am B und C und D. Aber in solchen Situationen vergisst man das schon mal, eine gute Erstunterweisung zu machen in die Tätigkeit. Genauso ist es ein Thema, wenn du halt Mitarbeiter hast, Leihkräfte, Saisonkräfte, meistens sind Leihkräfte, die vielleicht nur einen Tag da sind oder zwei Tage, drei Tage, dann ist das auch schon schwierig und das kann man ein bisschen nachvollziehen, glaube ich, so eine Erstunterweisung durchzuführen. Also gerade, wenn man gewohnt ist, die stundenlang dauert. Ja, dann haben wir das mal Veränderungen. Das heißt, du hast vielleicht ein neues Arbeitsmittel, du hast ein neues Verfahren, vielleicht einen Prozess verändert oder hast neue Gefahrstoffe, Arbeitsstoffe. Und wie du schon sagtest, natürlich auch nach Ereignissen, sei es ein Arbeitsunfall, sei es ein Beinaheunfall, auch das kann ein Thema sein. Oder es wurde generell eine Abweichung festgestellt, die jetzt was mit Qualität zu tun hätte, geht es ja genauso, ne? Ist mal die Frage jetzt, okay, wie ist denn die Form der Unterweisung? Ne? Also wir haben ja gerade gesagt, dass meistens das PowerPoint ist und frontal und Monolog und über mehrere Stunden. Aber was sagt denn eigentlich das Regelwerk zum Thema Form der Unterweisung aus? Also wir müssen im Prinzip, müssen wir es durchführen, im Prinzip ist es wichtig von der Form, wie man es durchführt, dass sie halt verständlich sind. Das war, glaube ich, der eine Punkt, der drinsteht, dass sie wirksam sind. So, und dann kommen wir zu dem Art und Weise, dass man eigentlich, wie gesagt, nicht klar geregelt hat, ne? Oder das Gesetz nicht klar geregelt, wie es durchgeführt werden muss. So, aber die Art und Weise, wo wir als Wandelwerker schon, sagen wir mal, sinnvoll ist, ist ja schon, dass man halt, sag ich mal, wenn man schon E-Learning machen möchte, ist es ja eher das, wo man sagt, okay, dass das Risiko der Gefährdungsbeurteilung eher als gering eingestuft. Und wenn das als gering eingestuft ist, dann mach E-Learning oder andere Dinge. Aber da, wo du halt sagst, okay, da habe ich ein Risiko und dann kommt es wirklich darauf an, dass der Mitarbeiter jetzt sich richtig verhält. Beispiel, wie gesagt, Umfüllen von Lacken vielleicht, ne, wo ich weiß, ich habe eine sonst eine explosionsfähige Atmosphäre, wenn ich nicht absauge. Das sind Punkte, wo es schon, glaube ich, sehr sinnvoll ist, das auch mündlich zu machen und mit einer gewissen Interaktivität.
Ja, und es gibt ja auch, ne, das ist das, was wir auch eben nochmal angesprochen hatten, ne? Es gibt auf der einen Seite die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen und dann eben spezifische auch nochmal in den Einzelverordnungen. Und dann gibt es einfach, und das muss jedes Unternehmen auch für sich nochmal prüfen, es gibt, ne, wie du das Beispiel gerade mit den Gefahrstoffen angesprochen hast, es gibt Dinge, die darf man auch einfach nicht online machen, ne, sondern die müssen dann halt face-to-face stattfinden. Es macht halt einfach keinen Sinn, das Arbeiten in Höhe mit Gurten und Absicherung und Anleihen in einer Online-Unterweisung zu machen, ne? Also nicht nur didaktisch und auf der Lern- und Verhaltenskurve, sondern das ist auch von Seiten des Gesetzgebers klar geregelt, ne? Und dann ist es aber, finde ich, können wir aus diesen Formaten eben eine ganze Menge lernen. Weil warum sagt der Gesetzgeber, es gibt Formate, die darfst du nicht online machen? So, damit wir sicherstellen, dass dieses Wissen auf jeden Fall, das ist lebensrettend, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Und damit dieses Wissen auf jeden Fall auch ankommt, ist es doch ganz, ganz wichtig, dass wir vor Ort sind, dass wir das ausprobieren, dass wir das in der Hand haben, dass wir uns das angeguckt haben, ne, dass wir in der Interaktion besprechen, wie machen wir das, wie üben wir das, ne, und wie gehen wir damit um. Und ich finde, da können wir eine ganze Menge daraus lernen. Und dann, das ist so, du hast das eben gesagt, ne, die müssen irgendwie verständlich und vielleicht auch interaktiv sein, ne. Es bestreitet, also das, was wir heute in der allgemeinen Erstunterweisung unterweisen, das weiß ja jeder. Das weiß ja einfach jeder. Jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft weiß im Grunde genommen, was in der allgemeinen Erstunterweisung spätestens im Jahr 2 gesagt wird. So, das heißt, es geht im Wesentlichen eigentlich gar nicht mehr darum.
Also wenn sie in der wiederholenden Unterweisung.
Ja, genau. Ja. Genau, in der Wiederholungsunterweisung. Also das allgemeine Unterweisung, die ich jedes Jahr wiederholen muss, ne, nicht Erstunterweisung, wenn ich erstmal mal, weiß ja nicht, aber Wiederholungsunterweisung, spätestens ab da, Jahr 2, Jahr 3, weiß das jeder. So, und dann geht es doch gar nicht darum, dass wir jetzt wieder diese Folien vorlesen und runterreden, sondern es geht doch viel, viel mehr darum, dass wir das zu einem Format machen, wo Interaktion stattfindet und wo vor allen Dingen wir gemeinsam vielleicht auch an den Themen lernen und üben können. Und wo wir vielleicht auch gemeinsam drauf schauen können, dass gucken, was haben wir denn davon im letzten Jahr gut umgesetzt? Und wo hatten wir davon vielleicht auch im letzten Jahr, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung, sei es den Umgang mit FFZ, ne, im Staplerverkehr, sei es den Umgang mit, auch Gefahrstoffen hatten wir jetzt eben schon da, oder das Tragen von PSA, also auch Dinge, die grundsätzlich auch zu so einer allgemeinen Unterweisung dazugehören. Auch die werden ja nicht in allen Unternehmen perfekt umgesetzt. Und dann würde ich so eine allgemeine Erstunterweisung viel, viel mehr dafür nutzen, um an diesen Themen auch zu arbeiten. Und wir sind ganz am Anfang, haben wir auch darüber gesprochen, was sind die Themen in einer Unterweisung? Und in einer Unterweisung geht es auch darum, die Rechte und Pflichten der Beschäftigten zu erläutern. Und ich finde, das ist eben ein ganz hervorragender Punkt, der auch dazu beitragen kann, gemeinsam daran zu arbeiten, wie tragen wir denn heute unsere PSA und haben wir da vielleicht die Möglichkeit, auch einfach noch ein bisschen besser zu werden, aber nicht im belehrenden Charakter, sondern vielmehr auf der kulturellen Ebene, um gemeinsam eben in diesen Dialog zu gehen. Und das mache ich eben nicht mit 100 Folien, um dann zu sagen, so müsste es eigentlich sein. Und alle wissen ja, manchmal machen wir das schon, manchmal aber nicht. Sondern da brauchen wir ganz, ganz andere Formate.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt sind auch die Pflichten. Ja?
Ja.
Weil auch das hat der Gesetzgeber, Mitarbeiter haben eine Eigenverantwortung, ja, auch im Thema Arbeitsschutz. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir über das Thema auch überlegen, Unterweisung generell von der Sprache her, und das wird, glaube ich, sehr, sehr oft übersehen, wir müssen auch Unterweisung in der Sprache durchführen, die die Mitarbeiter sprechen. Das heißt, wenn in deinem Unternehmen jetzt alle Deutsch sprechen und auch Deutsch gut verstehen, hast du noch Glück, dann reicht quasi einsprachig. Im Logistikbereich ist es ja oftmals so, dass du diverse Sprachen hast. Und da kannst du halt nicht sicherstellen, dass alle wirklich Deutsch sprechen. Das ist wie bei Saisonkräften, da hat man in der Nahrungsmittelindustrie oftmals Saisonkräfte. Auch da kannst du es nicht sicherstellen, dass wirklich alle Deutsch sprechen. Es gibt diverse andere Beispiele noch, aber das sind nur hier zwei Beispiele, wo uns oft der Fall ist. Und dann musst du halt hingehen und musst in der Sprache des jeweiligen Mitarbeiters, was er spricht, unterweisen. Und es hilft nichts, wenn du jetzt ein E-Learning hast und du weißt, die Hälfte spricht die Sprache nicht, ein bisschen überspitzt gesagt, ja, und du machst ein deutsches E-Learning. Und dann sagst du am Ende des Tages, ja, die Antworten waren ja richtig. So, und das kauft ja niemand ab. Also wenn dann was passiert und du sagst, ja, ich habe ja unterwiesen auf Deutsch und die haben auch alle richtig gestimmt, die saßen vielleicht nochmal in einem großen Raum zusammen alle, so, und dann, das funktioniert nicht. Deswegen sagt der Gesetzgeber, das ist auch klar, es muss halt auch in der jeweiligen Sprache passieren. So, und da gibt es halt natürlich auch Möglichkeiten, Systeme der einfachen Sprache zu wählen, aber auf jeden Fall muss es in der Sprache und Form entsprechend angepasst werden an die Zielgruppe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht oftmals auch untergeht. Und da muss natürlich auch dokumentiert werden. Und Dokumentation ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da kann man auch viel falsch machen, wenn man es nicht ordentlich macht. Und dabei geht es mir gar nicht mehr nur um die Unterschrift generell. Also klar ist, der Teilnehmer, die Teilnehmerin von der Unterweisung muss bestätigen, dass er teilgenommen hat. Und ein wichtiger Punkt, dass er das verstanden hat. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das war am Ende mit der Unterschrift. Ja, und es ist natürlich so, und das passiert übrigens sehr oft in den Jahresunterweisungsformat, dass dann plötzlich der Zettel rumgeht, wo drauf steht, ich habe teilgenommen und ich habe verstanden. Aber kurioserweise sind wir gerade auf Folie 3 von 100. Und dann fragst du auch jeder im Raum, okay, ich unterschreibe das jetzt, aber ich weiß gar nicht, was auf Folie 100 kommt. Und klarer kann ich doch nicht sagen, um was geht es mir als Führungskraft. Im Prinzip kann man nicht klarer sagen, es geht nur darum, im Zweifelsfall rechtlich akkusiert zu sein und eben nicht um den Menschen an sich. Ja. Und da stehen Führungskräfte auch oftmals zu, dass es so ist.
Ja, das ist, glaube ich, ein Phänomen, was alle schon mal miterlebt haben. Ein Punkt, der auch oft in der Unterweisungsdokumentation vergessen wird, ist der Inhalt. Also es muss irgendwo auch nachvollziehbar oder es sollte nachvollziehbar sein, welche Inhalte sind denn tatsächlich unterwiesen worden. Ne, es reicht nicht, dort einfach hinzuschreiben, allgemeine Unterweisung. Das ist nicht ausreichend, ne? Sondern es geht darum, dass auch nachvollziehbar ist, über welche Inhalte habe ich tatsächlich unterwiesen.
Was ich oft erlebe, und das ist ein bisschen amüsant sogar, wenn wir in Safe-Leadership-Workshops das Thema Unterweisung auch behandeln, und dann fragen wir immer, was sind denn so Ziele für Unterweisung? Und lustigerweise kommt da oftmals das Thema Rechtskonformität am Ende, ja, und dann kommt das Thema, wir wollen Informationen vermitteln und wir wollen auch, dass das Risikobewusstsein steigt, was alles richtig ist, und nochmal Sensibilisierung, wo man manchmal nicht drauf kommt, dass es auch dazu beitragen kann, die Akzeptanz zu erhöhen und Menschen zu gewinnen für den Arbeitsschutz. Das taucht meistens nicht auf, aber es taucht immer auf, informieren, Risikobewusstsein, sensibilisieren. Dann kommt irgendwo das, Rechtskonformität. Also der Gedanke ist ja gar nicht zuerst da, dass das Ziel ist, rechtskonform zu sein. Das kommt oftmals, wie gesagt, mittendrin erst. Und dann schauen wir darauf und sagen, okay, was decken jetzt eure Unterweisungen hier im Unternehmen ab? Und dann kommt meistens ja Rechtskonformität, ja irgendwie vielleicht noch, ja vielleicht auch irgendwie Informationsvermittlung, ja, dann war es das. Ja, das ist man sehr oft. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, Ziele sind, wie gesagt, Rechtskonformität, das ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, jeder möchte im Zweifelsfall abgesichert sein, alles gut. So, dann sagt, ist das zweite Ziel aus meiner Sicht mal die Informationsvermittlung, und zwar sauber, dass sie so verstehen, worum es geht. Weil dadurch entsteht auch Punkt 3, ich habe eine bessere Kompetenz, Risiken zu erkennen. Dann scheitert es ja wirklich oftmals. Ich bin sensibler, wenn es das Thema Safety geht. Und zum fünften ist natürlich auch, ich möchte Akzeptanz erhöhen, ich möchte gewinnen, die Menschen für den Arbeitsschutz. Weil nur so kommen wir auch kulturell betrachtet wieder, ja, in die Kulturstufe hinein, wo wir eigentlich im Miteinander sind und nicht nur in der Regelorientierung.
Ja, und auch dann wird, wir haben das eingangs besprochen, ne? Auch dann wird eine Unterweisung zu einer effizienten Veranstaltung. Also wenn ich es schaffe, in einer Unterweisung nicht nur Menschen einfach sitzen zu haben, also man muss sich das ja überlegen, eine Unterweisung ist unfassbar teure Veranstaltung für ein Unternehmen. Es ist eine verdammt teure Veranstaltung und sie wird insbesondere noch teurer, wenn dort keiner was mitnimmt. Weil alle sagen, ja, hier ist der Zettel, unterschreib mal, gleiche Folien wie letztes Jahr, und dann ist es einfach noch teurer, noch eine teure Veranstaltung. Aber wenn wir Unterweisungen so gestalten, dass wir eben auch mit einem Erkenntnisgewinn da rausgehen oder eben auch jemanden für den Arbeitsschutz begeistern können, ne? Das klingt für den einen immer ein bisschen komisch, aber wir wollen ja auch Werbung für den Arbeitsschutz machen und zum Mitmachen anregen, dann lohnt sich das. Und dann kann ich auch so eine Veranstaltung, die ich machen muss, auch dafür nutzen, dass ich mein Unternehmen voranbringe und auch im Arbeitsschutz Stück für Stück entwickle.
Ja, teure Veranstaltung passt auch. Wenn man als Beispiel Aktien mal nehmen würde, ne? Also jemand würde ja auf die Idee kommen, sich Aktien zu kaufen, wenn er weiß, am nächsten direkt nach dem Einkauf der Aktie rast erstmal alles in den Keller runter. So, und so haben wir es mit Unterweisung. Aber ja, wir geben das Geld, alle sitzen irgendwo, werden unterwiesen, viel Geld ist da. Und wir wissen, danach gehen alle raus und sind noch demotivierter oftmals als vorher und schütteln nur den Kopf. Ja, also ist es ja am Ende ja oftmals. Der vorne steht, hat keinen Bock drauf und weiß, keiner hört zu. Die da sitzen und zuhören, haben keinen Bock drauf und wissen auch, der da vorne hat keinen Bock drauf. Und trotzdem ziehen wir es immer wieder durch. Und am Ende ist auch eine Frage des Respekts, glaube ich, auch, was die Lebenszeit betrifft, weil das geht oftmals unter. Und wenn man sich das mal vor Augen halten würde, ja, dass die Uhr ja runtertickt bei allen von uns und dass wir einfach Lebenszeit verschwenden, ja, durch solche Unterweisungen, PowerPoint etc. pp., ja, wenn man das mal, diese Denkmuster mal sich reinnimmt in den Kopf, kommt man auch auf die Idee, vielleicht etwas anders zu machen. Und dann sind wir bei dem Punkt, was kann man anders machen? Also oftmals fehlt ja, du hast so von selbst gesagt zu Beginn, fehlt ja auch die Erkenntnis, was kann ich machen? Wie kann ich Unterweisung anders machen? Und da haben wir ja immer, oder führen wir oftmals eine Art Toolbox ein, von Unterweisung, welche möglich sind. Ich glaube, die jetzt alle zu nennen und oder zu nennen, ja, aber so auszuführen, dann springen wir jetzt in den Rahmen, vielleicht eine neue Podcast-Folge nochmal. So, was sind denn so Tools, die wir empfehlen?
Ja, ich glaube, ein wichtiges ist, sich schon mal auf jeden Fall vor Augen zu halten, dass wir es interaktiv machen müssen. Und interaktiv kann dann ganz viele Formate beinhalten. Ne? Das kann vor Ort in der Fläche sein, das kann auch in sowas wie einem Marktstand sein, das kann in einer Diskussion am Flipchart sein, ne? Das kann eine Gruppenarbeit sein, wo wir unterschiedliche Schwerpunkte auch in die Gruppen geben und die Inhalte erarbeiten lassen. Das kann auch eine Vorführpräsentation sein, sowohl am Shopfloorboard als auch im Gruppenraum. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich so eine Unterweisung anders gestalten kann. Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist auf jeden Fall, da Interaktion reinzubringen und zu verstehen, dass nicht ich, ne, der Experte bin, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das eigentlich viel, viel besser wissen als ich. Und die in den Vordergrund zu stellen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, es sind am Ende, glaube ich, diese Wiederholungen, diese kurzen Einheiten. Da sehen wir es ja auch aus der Lernbehaltungspsychologie, sind ja noch diese Punkte, die funktionieren, wenn ich halt etwas sehe und höre und es wird wiederholen in regelmäßigen Abständen. Und wir müssen auch Dinge wiederholen, bleiben so, ja, 70% ungefähr hängen für diese halbe Stunde. Und wenn wir wirklich erst mitmachen können, so bei 92%. Und auch wenn da auch die Hälfte weg ist, ist immer noch besser von 92 als von 45% die Hälfte nur zu haben. Und es kann auch an praktischen Beispielen auch mal sagen, wenn ich jetzt auch mit Verwaltungsmenschen, die hier auf dem Werkstatt unterwegs sind und ich weiß, dass die vom Stapler mal rüberlaufen, mal eben, ist das ja nicht, weil die lebensmüde sind, sondern weil die das Risiko nicht kennen. Und da wäre es jetzt zum Beispiel auch, steck doch mal den Verwaltungsmenschen in den Stapler rein, du musst ja nicht fahren, nur dass man merkt, wie die Sicht schlecht ist. Man hat ja so 80% auf so 2, 3, 4 Meter kann der Fahrer ja gar nicht sehen vom Stapler. Und das weiß jemand ja nicht, der nie drin sitzt. Wäre eine Option, ne? oder halt auch wirklich vor Ort an die Maschine zu gehen und wirklich da mal zu schauen mit den Maschinenbedienern, Maschinenführer, wo haben wir hier Risiken? Ja, also das ist mal sicher als Kursgespräch zum Beispiel. Wo haben wir Risiken? Wo haben wir hier notwendige Schutzmaßnahmen? Woran müssen wir uns halten? Systemische Fragen nutzen. Ja, zum Beispiel, was müssen wir alles jetzt tun, um uns zu verletzen? Ja, auch dieses Denkenmuster mal reinzubringen in den Dialog. Ein Quiz ist auch ein Format, was man machen kann, ne? Was jetzt nicht viel Aufwand hat. Kartenspiele gibt es auch genug. Wir haben ja auch zwei Kartenspiele, die wir haben. Einmal Safety, wie ist das Spiel? Ich habe selbst vergessen. Wie heißt das?
Safety Story,
genau.
Safety Story und Vision Zero.
Sind ja zwei Spiele, die wir auch haben für unsere Kunden, die wir für unsere Kunden rausgeben. Gibt auch andere Quizzes, die man selbst erfinden kann. Das heißt, oftmals auch kein Hexenwerk. So irgendwas auch Gamification-mäßig gesehen ist auch Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist wirklich das, geht vor Ort mit den Leuten. Geht zum Stapler, geht zur Maschine, geht an die Umfüllstation, nur als Beispiel zu nehmen mit der Absaugung. Ja, zeigt das nochmal, zeigt auch, was passieren könnte, wenn man es nicht ordentlich macht. Nutzt offene Fragen, um herauszufinden, ist es wirklich angekommen? Warum macht man es vielleicht nicht? Welche Themen bestehen da noch? Und wenn du das wirklich in Wiederholung machst, dann wirst du merken, dann kommt da wirklich viel an und die Mitarbeiter schildern uns ja nahezu, in dem Fall wirklich nahezu alle Führungskräfte in den Trainings, das kommt an und die Mitarbeiter machen mit und das ist egal, ob es die Führungskraft aus dem Verwaltungsbereich ist oder wirklich aus dem operativen Bereich ist. Das ist wirklich vollkommen egal.
Ja, das gilt insbesondere für die Führungskräfte, ne? Das, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, und ein wichtiger Appell geht eben auch in Richtung Fachabteilung. Eure Aufgabe ist es auch, eine solche Toolbox, gerne mit uns natürlich auch, zu schaffen. Ne? Also den Führungskräften auch eine Idee davon zu geben, wie kann ich denn eigentlich gute Unterweisungen machen? Wie kann ich das anders gestalten als die PowerPoint, die ich sonst immer habe? Das ist etwas, was Führungskräften eine ganz, ganz große Unterstützung ist, um am Ende des Tages wirksamere Unterweisungen zu halten.
Ja. Und oftmals hört man dann noch, ja, wann soll ich jetzt alles machen? Das Thema Zeit ist ja immer ein Einwand. Also egal, was es geht, Zeit ist immer ein Einwand. Und das ist nicht nur bei Sicherheit so, sondern auch bei anderen Themen, so wenn man ehrlich ist, weil oft keiner schläft in den meisten Fällen im Schrank. Ein paar gibt es vielleicht, aber die meisten nicht. So, und auch hier habe ich ja die Möglichkeit, mir Hilfe zu holen. Also es kann ja mal die Fachkraft für Arbeitssicherheit sein. Da spielt ja nichts dagegen. Ja, wenn jetzt ein Thema ist, wo die Fachkraft für Arbeitssicherheit besser Bescheid weiß als die Führungskraft. So, wenn ich eine große Führungsspanne habe, das kann man auch diskutieren, das darf nicht sein. Ja, in der Theorie kann ich so mal alles klein denken, in der Praxis ist es nun mal so, wie es ist. Und da habe ich auch mal große Führungsspanne, da kann ich auch Leute einsetzen, da kann ich auch einen Sicherheitsbeauftragten einbinden von der Weise. Ich kann auch mal einen Mitarbeiter, der echt gute Kompetenzen hat, auch einbinden. Ja, also wenn ich einen Kranführer habe, ja, warum, vielleicht sogar einen Krantrainer habe, warum soll ich als Führungskraft jetzt den Kranführer erklären, wie der Kran funktioniert? Wenn ich in den meisten Fällen das Ding gar nicht bediene. Also wenn ich einen guten Kranführer habe, dann nimm den doch dafür. Wenn du einen guten Brandschutzhelfer hast, dann nimm den doch für solche Weisungen mit rein. Die Verantwortung ist klar, bleibt bei der Führungskraft. Aber es wäre doch fernab der Realität zu sagen, das muss alles eine Führungskraft machen. Das ist, glaube ich, Theorie und ist auch nicht authentisch genug, weil die Experten sind ja oftmals vor Ort. Und wenn die wirklich auch in der Lage sind, das gut rüberzubringen, da gibt es ja auch viele. Zum Beispiel, wer jetzt beim THW, bei der Feuerwehr oder weiß ich wo ist, der ist ja gewohnt, teilweise auch Ausbildung zu halten, ja. Und warum die nicht nutzen? Es gibt doch andere Beispiele, ne, andere Hobbys, wo das so ist. Dann nutzt den doch. Lasst euch bitte nicht erzählen von irgendwelchen Leuten, ihr dürft das nicht. Das steht nirgendwo, ja. Ihr müsst es organisieren, ihr habt die Verantwortung. Bevor es einfach eine schlechte Unterweisung ist, holt euch da Hilfe dazu, macht das mit denen gemeinsam. Ganz einfach.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und sind wir schon mal über eine halbe Stunde drüber. Unterweisung ist ein wichtiges Element. Ich glaube, Unterweisung ist wirklich eine große Möglichkeit, ja, das Thema Mindset, das Thema Risikokompetenz wirklich zu fördern, um halt die sicheren Aktivitäten zu steigern und am Ende natürlich dadurch dann Unfallzahlen und unsere sicheren Situationen zu senken. Aber es ist nur ein Teil des gesamten Puzzles, ja, weil Sicherheitskultur, so hat es Anna ja zuletzt auch in dem Webinar vom Conradin-Verlag gesagt, ist ja quasi ein Puzzle. Und wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt quasi eine Puzzle-Vorlage haben, damit du jetzt nicht über Jahre hinweg quasi immer guckst, wo geht welches Puzzleteil hin, dann geh jetzt auf unsere Website www.wandelwerker.com, buch dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch und ja, wir finden gemeinsam raus, welche Puzzleteile fehlen bei dir, ja, was könnten wir liefern, führen ein Assessment durch, einen Strategie-Workshop und finden genau heraus, wie deine Anleitung zum Puzzeln sein kann. In dem Sinne, geh jetzt auf unsere Website www.weinewerker.com und buch dir dein kostenloses Erstgespräch. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.